Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und nicht nur zu hören. Ich möchte heute Morgen über die Frage sprechen, ob Gott ein schlafender Riese ist. Ist Gott ein schlafender Riese? Und ich möchte kurz am Anfang nochmal beten. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist, dass du ihn gesandt hast, dass er hier ist, dass er uns mit hineinnimmt in deine Gedanken für dein Reich, für uns, über sich selbst. Herr, ich bete, dass du heute Morgen mit deinem Geist, mit deiner Kraft wirkst, uns Weisheit schenkst und dass Jesus in dem Ganzen groß gemacht wird. Danke, Vater. Amen. Die ganze Geschichte mit Gottes Welt und mit Gottes Plan basiert ja auf einem großen Gedanken. Nämlich auf dem Gedanken, dass er uns als seine Partner sieht. Das ist ein wichtiger Gedanke in diesem großen Plan. Ja, es gibt noch ein paar andere Eckpfeiler, die sind auch ganz wichtig. Aber den möchte ich mal für heute Morgen so an den Anfang stellen, diesen Gedanken. Und der Punkt ist, dass dieser Gedanke eine positive Seite und eine negative Seite hat. Denn das Ganze ist ziemlich schief gelaufen mit uns als Partnern. Ja, also ich würde sagen, von der Bibel her betrachtet und auch wenn man sich das ganze Geschehen so auf der Welt anguckt, haben Gottes Partner ziemlich versagt. Er schafft die Erde, wir lesen das im Schöpfungsbericht, und schafft auch den Menschen und gibt dem Menschen eigentlich einen ganz tollen Auftrag mit auf den Weg. Er schafft sie als seine Ebenbilder. Was bedeutet, dass sie sein göttliches Wesen hier auf der Erde repräsentieren und widerspiegeln sollten und es auch irgendwie getan haben. Ja? Und ich nehme mal an, auch immer noch auf eine bestimmte Art und Weise tun. Und trotzdem ist da was gründlich schiefgelaufen. Die Menschen haben sich entschieden, nicht in der Einheit und Abhängigkeit von Gott zu leben und im Hören auf ihn, in der Gemeinschaft mit ihm, sondern sie haben ihr eigenes Ding gemacht. Und da können wir uns selbst mal alle betrachten oder unseren Nachbarn oder irgendjemand, den wir noch aus der Schule kennen, den wir schon immer blöd fanden. Da stellen wir fest, ja stimmt, die Bibel lügt da gar nicht. Menschen machen so ihr eigenes Ding und hören eigentlich nicht auf Gott. Das heißt, die Geschichte mit dem Partner, mit der Partnerschaft hat nicht so ganz funktioniert. Und trotzdem hält Gott an seinem Plan fest. Er möchte unbedingt, dass unser Leben und unsere kleine Welt um uns herum neu gemacht wird, erneuert wird. Dass da wieder etwas sichtbar und spürbar wird von dem, was Gott eigentlich hineingelegt hat in seine Schöpfung. Wo er uns als seine Ebenbilder geschaffen hat, als seine Spiegelbilder, die das widerspiegeln, was er eigentlich ist. Und wir kennen das vielleicht, um das an einem Beispiel deutlich zu machen, wir kennen das vielleicht aus unserer eigenen Familienzeit oder wo auch immer wir groß geworden sind, auch wenn man in einem Heim groß wächst, ist das genauso. Ich kenne das aus unserer eigenen Familie, da geht es öfters mal um das Thema Aufräumen. Kennt das irgendjemand? Und da ist es so, dass es drei Alternativen gibt, wie das so abläuft. Die letzte ist die unwahrscheinlichste, wenn ich jetzt die Reihenfolge dann richtig hinkriege. Also Option 1 ist, die Mutter räumt immer alles auf. Das ist wahrscheinlich die unwahrscheinlichste. Option 2 ist, die wahrscheinlichste, der Vater räumt alles auf. Option 3 ist, die Kinder räumen alles auf. Ja, verstörende Blicke. Ja, optimal wäre doch, wenn alle sich den Job irgendwie teilen, oder? Dass eine Partnerschaft da ist und alle zusammenarbeiten, sich absprechen, jeder so seine Rolle hat und weiß, was zu tun ist. Ja, läuft, ne? Kennt er. Ja, kennt Gott auch. Und trotzdem hält er an seinem Plan fest, uns als seine Partner zu betrachten, möchte in uns sein Ebenbild wiederherstellen, damit wir auch wirklich seine Partner hier in dieser Welt sein können. So, und jetzt komme ich zu dem, was sich dann auch mit der Frage beschäftigt, ist Gott ein schlafender Riese? Ja oder nein? Ich mache jetzt keine Abstimmung vorher, TED-Umfrage oder sonst irgendwas, sondern ich möchte mal einen Bibeltext vorlesen, mit dem wir uns dann auch weiter beschäftigen werden. Jesaja 62, eigentlich brauche ich nur zwei Verse daraus, aber ich lese ein paar Verse mehr vor. Jesaja 62, ab Vers 1, da steht: Um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit, und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Tag und die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden gesetzt hat. Das sind Gottes Worte, circa 700 Jahre bevor Jesus wiedergekommen ist. Und das sind Worte, die wir noch heute in der Bibel nachlesen können. Das sind Worte, die in die Richtung gehen, dass Gott sein messianisches Reich in dieser Welt herstellen will. Ja, sein Königreich, ein Raum, sage ich jetzt mal, wo das geschieht, was er will, dass er das herstellen will. Und das hat letzten Endes mit Jesus begonnen. Da geht es um das Reich Gottes. Hier steht, Gott schweigt nicht. Steht in dem Bibelvers drin. Und trotzdem stelle ich die Frage, ist Gott ein schlafender Riese? Und die Frage stelle ich deswegen, weil viele von uns es kennen, dass man mit Träumen und Wünschen durchs Leben geht, die sich nicht erfüllt haben oder noch nicht erfüllt haben. Und dieses noch nicht kann unterschiedlich lang sein. Ja? Man wünscht sich vielleicht irgendeine Sache seit 2 Tagen und denkt, am 3. Tag bricht die Welt zusammen, wenn es sich da nicht erfüllt hat. Da würde ich sagen, okay, komm mal klar, warte mal ein bisschen. Ja? Aber manchmal ist es auch so, dass man mit etwas schwanger geht, glaubensmäßig, was über Jahre dauert. Und das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Das kann die persönliche Gesundheit sein, das kann die Gesundheit von jemand anders sein. Das kann die Jobsituation sein. Das können die Beziehungen in der Familie sein, wo man sich wünscht, dass Dinge sich verändern. Also es gibt ja gute Bücher darüber, falls ihr sowas nicht kennt. Das kann man nachlesen, dass es solche Situationen gibt. Ja, dass Menschen sich einfach da was anderes wünschen. Oder den Wunsch, Gott mehr zu erleben. Oder der Wunsch, frei zu werden von Sünde. Wo man merkt, hey, da handle ich eigentlich nicht nach Gottes Willen, aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen soll. Und immer wieder bin ich drin, immer wieder bin ich drin. Wahrscheinlich kennt es auch der eine oder die andere. Oder der Wunsch des Menschen, dass unsere Städte mit Gottes Liebe erfüllt werden und viel mehr Menschen noch Gott loben und Gott begegnen können. Das sind so Träume, mit denen man schwanger gehen kann und mit denen man vielleicht auch manchmal lange schwanger gehen kann. Und wenn wir da so drin sind, dass sich die Dinge nicht sofort erfüllen, dann erleben wir das manchmal wie so ein Jojo-Effekt. Ja? Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Vielleicht hast du eine tolle Lobpreiszeit erlebt, im Gottesdienst oder wo auch immer, und bist himmelhoch jauchzend, kommst wieder nach Hause und triffst dieselbe Situation an wie immer. Oder kommst wieder in deinem Alltag an und begegnest denselben Herausforderungen, wie es eigentlich immer war. Jojo-Effekt. Mal fällt es dir leicht zu glauben, dass Gott das tut, und mal fällt es dir so gar nicht leicht. Dann fragst du dich, ist Gott vielleicht doch ein schlafender Riese? Ich kenne das von mir selber und ich muss da gucken, dass ich mir nicht immer dieselben Geschichten einfallen, die ich euch erzähle. Deswegen erzähle ich die jetzt nicht, die ich eigentlich erzählen wollte. Es gibt eine Sache, die ich mir seit Jahren wünsche und für die ich seit über 20 Jahren bete. Das ist, dass in Bottrop mehr Menschen Jesus kennenlernen und eine, ich sag mal, wirksame, einflussreiche Gemeinde entsteht. Und damit meine ich nicht in erster Linie groß. Ja, deswegen habe ich bewusst andere Worte benutzt. Natürlich auch schön, wenn sie groß ist. Und wir haben tolle Leute in Bottrop und das ist auch, finde ich auch klasse. Und trotzdem denke ich auch oft, hey, Gott hat da noch so viel mehr vor. Da leben fast 120.000 Menschen und die wenigsten von denen kennen Gott wirklich. Und es gab manche Phasen, wo ich erstens keinen Bock mehr darauf hatte und wo ich auch irgendwie mich echt gefragt habe, Gott, willst du mich vereimern? Was soll das? Ist Gott ein schlafender Riese? Hört er mich? Oder ist er gerade woanders unterwegs? Ich musste mir zugestehen, dass ich diese Gedanken habe. Ich habe sie mir erst nicht erlaubt. Ja, aber ich hatte sie in mir, habe ich irgendwann festgestellt. Und dann fragt man sich, ja, schweigt er? Sollten wir etwas anders machen? Die Frage ist immer erlaubt, weil wir sind nicht perfekt, man kann immer was anders machen, ja, man kann immer dazulernen und trotzdem glaube ich, dass nicht alles davon abhängt. Und da hängt man dann zwischen Glauben und Fragen und Ängsten oder andere Situationen, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen, die anderen wenig, die einen mehr, die anderen weniger. Mann, ich habe das eben schon erwähnt, du merkst, du brauchst Veränderung in deinem Leben, da ist etwas, was die Bibel Sünde nennt. Und die Bibel zeigt dir auch, wie es anders aussehen könnte, aber du kriegst den Schritt von A nach B nicht hin und kämpfst vielleicht Monate, kämpfst vielleicht Jahre mit diesem Problem und kommst nicht richtig durch, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann die Frage entstehen, ja, ist Gott ein schlafender Riese? Moment, wer hat denn gesagt, dass das Sünde ist? Ist das nicht seine Aussage? Warum hilft er mir denn jetzt nicht, wenn das schon in der Bibel drinsteht? Warum passiert denn da jetzt nichts? So. Und dann hängt man da in den Seilen und fragt sich, was passiert? Und dann hängt man da auch mit seinem Glauben, mit seinen Fragen, mit seinen Ängsten. In solchen Situationen ist es immer sehr wahrscheinlich, dass irgendwann der Gedanke um die Ecke kommt, ja, wahrscheinlich will das Gott ja nicht. Also egal, ob es jetzt um Reich Gottes Entwicklung, Gemeindeentwicklung, um Heiligung, Sünde etc. geht oder um auch Gebetserhörung im Bereich von Krankheit, immer schleicht sich irgendwann der Gedanke um die Ecke, ja, wahrscheinlich will Gott das gar nicht. Und ich kenne solche Sachen, auch in allen drei Bereichen, ja, die ich jetzt beispielhaft genannt habe. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht da manchmal zugestehen müssen, dass diese Frage dann in uns drin ist. Wo ist Gott da drin in dieser Situation? Ist Gott ein schlafender Riese? Und an der Stelle kann man doch Psalm 39, Vers 13 einfach mal wunderbar zu seinem eigenen Vers machen und zu Gott beten, weil deswegen steht es in der Bibel. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Schweige nicht. Da ist ein Mensch, ich weiß jetzt nicht genau, wer den Psalm geschrieben hat, der das erlebt, dass er irgendwie alleine in seinen Kämpfen dasteht und er wendet sich an Gott, weil er nämlich trotzdem Vertrauen zu Gott hat, obwohl er ihn in dem Moment noch nicht erlebt. Und er schreit zu Gott, schweige nicht zu meinen Tränen. Und es kommt aus tiefstem Herzen. Ich habe festgestellt, dass wir manchmal diese Spannung aushalten müssen, wenn wir in solchen Phasen drin sind. Denn manchmal schweigt Gott ganz bewusst. Das tut er wirklich. Auch wenn eigentlich hier in diesem Bibeltext drin steht, dass Gott nicht schweigt. Aber manchmal schweigt er ja bewusst. Und das, was ich da jetzt sage, ist nur vielleicht ein Zehntel der möglichen Antworten, die man jetzt auf solche Phasen geben kann. Und ich habe nicht die ganze Weisheit an der Stelle. Aber diesen Teil möchte ich kurz wiedergeben. In Jesaja 42, Vers 14 steht nämlich, sehr lange habe ich geschwiegen, bin still gewesen und habe mich zurückgehalten. Das sagt er durch den Propheten Jesaja zu Israel, zu seinem Volk. Da gibt es noch eine Geschichte dahinter, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Und die Frage ist, warum macht Gott es dann manchmal? Warum schweigt er dann? Und eine meiner Lieblingsbibelstellen, ihr kennt sie sicherlich schon auswendig, steht in Jesaja 30, Vers 18. Und da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Da steht, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Darum schweigt er manchmal, bis alle zuhören. Das Bild, was da so ein bisschen rübergebracht wird, ist das Bild eines Lehrers, der vor einer kribbeligen Klasse steht und wartet, bis die jetzt mal alle irgendwie zur Ruhe kommen und auf ihrem Hosenboden sitzen und zuhören. Ich habe manchmal so, kennt ihr bestimmt auch, es gibt so unterschiedliche Typen von Lehrern oder Leitern, wie sie mit Krach umgehen. Am interessantesten fand ich immer die, die sich einfach vorne souverän hingestellt haben und autoritär geschwiegen haben. Fand ich ganz faszinierend. Ja. Und das macht Gott manchmal. Manchmal schweigt er. Und zwar gar nicht abschätzig, sondern voller Liebe, voller Geduld, voller Sehnsucht nach uns, weil er weiß, dass wir ihn brauchen. Und weil er sich eigentlich nur denkt, wenn sie es doch nur endlich checken würden und mal zur Ruhe kommen innerlich. Jetzt sagst du, ja, ich bete doch schon zu Gott, ich schreie doch schon zu Gott. Ja, aber manchmal machen wir ein ziemlich großes religiöses Getöse, ohne wirklich bei Gott anzukommen mit unserer Suche. Und das sage ich jetzt aus Selbsterfahrung. Ich habe mal in einer Sache mehrere Monate zu Gott gebetet, geistlich gekämpft und was weiß ich nicht gemacht, bis ich an dem Punkt ankam, wo Gott mich gefragt hat, glaubst du, dass ich das tun kann? Das war so eine Stimme, die auf einmal in mir da war. Damals habe ich noch zu Hause gewohnt. Das war irgendwann in dem ersten halben Jahr nach meiner Bekehrung. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott mich fragt, glaubst du, dass ich das tun kann? Und es hat mich so entwaffnet. Ich war da am Rödeln wie ein, nicht Geisteskranker, aber ich war schon geistlich richtig gut drauf. Ich hatte schon so viel gelernt, so als, ne, ich wusste, wie man dies und jenes macht. Und dann fragt Gott mich mal einfach so, glaubst du, dass ich das tun kann? Und ich wusste, hallo. In dem Moment habe ich es geglaubt, als er mich gefragt hat. Vorher habe ich es noch nicht so richtig wahrnehmen können. Da habe ich um Glauben gerungen, aber keinen Glauben gehabt. Und wir brauchen manchmal solche Prozesse. Und deswegen wartet Gott, bis er uns beschenken kann. Und deswegen schweigt er manchmal. Aber auch wenn er dann schweigt, nicht, dann schweigt er nicht, weil er uns nicht lieb hat, weil er uns nicht helfen will, weil er kein Interesse an uns hat, sondern, oder auch weil er schweigt nicht, weil er ein schlafender Riese wäre und gerade mal nicht anders kann, sondern er schweigt, weil er unsere Aufmerksamkeit haben will. Und wenn wir das wissen, dann können wir das auch einordnen, was zum Beispiel in diesem Text drin steht. Ja, wo drin steht, Vers 1, um Zions Willen, um seines Reiches Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Gott sagt hier in diesem Vers, dass er nicht zur Ruhe kommen wird, bis das, was er verheißen hat, was er in seinem Kalender drinsteht, was sein Plan ist, bis das Wirklichkeit wird. Und so lange wird er nicht ruhen. Das dürfen wir wissen. Selbst wenn wir das nicht immer sehen, was Gott so im Hintergrund macht, weil Gott ist ein unsichtbarer Gott. Vieles von dem, was Gott tut, können wir gar nicht wahrnehmen. Aber wir dürfen wissen, Gott ist nicht tatenlos. Und selbst in den Phasen, wo wir das wahrnehmen, dass er schweigt, dürfen wir wissen, Gott schweigt nicht. Gott ist nicht tatenlos, ja, wie man das in der zweiten Hälfte des ersten Verses auch übersetzen könnte. Er arbeitet auch hinter den Kulissen. Er arbeitet durch seinen Geist an uns Menschen, er arbeitet durch sein Wort. Er redet in unser Leben hinein. Was redet er in unser Leben hinein? Schöne Sachen. Du wirst eine Ehrenkrone sein in der Hand des Herrn. Das ist das, was Gott zu seinen Menschen sagt. Du wirst eine Ehrenkrone sein in der Hand des Herrn. Ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht mehr Verlassenen nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr. weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal zu dir gesagt hat. Ich weiß auch nicht, was du für ein Gottesbild hast. Aber Gott sagt es zu dir. Du bist meine Lust. Wow. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Und Gott schweigt auch deswegen nicht, weil er ein für alle Mal am Kreuz sein Schweigen gebrochen hat. Jesus ist Mensch geworden, Jesus ist in diese Welt gekommen, um ein für alle Mal zu sagen, was Gott sagen will. Hebräer 1, Vers 1 gibt es auch so ein bisschen wieder, ja, wer es nachlesen will. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, weil er ein für alle Mal alles auf den Punkt bringen wollte, was Gott vorher schon angedeutet hat durch die Propheten und durch viele andere Menschen. Jesus hat es auf den Punkt gebracht, durch seine Worte, durch seine Taten und letzten Endes durch seinen Tod am Kreuz. Dadurch, dass er für uns sein Leben gegeben hat, dadurch, dass er von den Toten auferstanden ist und gesagt hat, alles, was Gott gesagt hat, ist möglich. Ja? Es gibt kein Unmöglich bei Gott. Er hat alle unsere Schuld, alle unsere Kämpfe, alle unsere Schmerzen, alle unsere unerfüllten Hoffnungen mit ans Kreuz genommen, mit ins Grab genommen. Ich mache mir manchmal so ganz bewusst, dass er für mich ins Grab gelegt worden ist. Ja, also dieses Bild vom Grab ist für mich so das Abschließendste, was ein Menschenleben eigentlich durchmachen kann. Und alles, was mich von Gott trennt, alles, was mein Leben kaputt macht, das hat er da mit ins Grab reingenommen. Aber es war nicht die Endstation, weil Jesus gesagt hat, Etchibetch, ich lebe. Und es gibt eine Chance, darüber hinauszuwachsen. Und deswegen hat Gott sein Schweigen gebrochen. Selbst wenn wir heute manchmal Gott so erleben, als wenn er schweigen würde, dürfen wir wissen, er hat nicht geschwiegen. Er hat ein für alle Mal am Kreuz sein Schweigen durchbrochen und alles gesagt, was wir wissen müssen. Und selbst wenn wir dann erleben, dass er in unsere konkrete Situation gerade nicht so reinredet, wie wir das erwarten, heißt es ja nicht, dass Gott geschwiegen hat. Weil unsere Erwartungen, wie Gott reden sollte, nicht erfüllt worden sind. Gott hat geredet. Er hat sein Schweigen durchbrochen. Steht alles hier drin. Gott redet zusätzlich durch seinen Heiligen Geist, definitiv. Aber alles, was wir brauchen, um im Glauben Schritt für Schritt weitergehen zu können, steht auch schon in der Bibel drin. Alles, was wir brauchen, um durch unsere Frustphasen hindurchzukommen und da, wo unsere Hoffnungen sich nicht erfüllt haben, das steht alles schon in der Bibel drin. Wir dürfen das nehmen. Gott hat nicht geschwiegen. Gott schweigt bis heute nicht. Das heißt, die Lösung besteht darin, dass wir uns zu Gott hinwenden, dass wir uns zu Jesus hinwenden, uns angucken, was er da am Kreuz und in seinem ganzen Leben gesagt hat. Ja, dass wir zuhören und das auf uns wirken lassen, was das Evangelium eigentlich beinhaltet. Und dann ist es gut, wenn auch Gottes zusätzliches Reden reinkommt. Ja, ich liebe das. Aber wir haben alle grundlegenden Dinge im Evangelium drin. Warum nehmen wir das manchmal nicht wahr, wie Gott redet? Und interpretieren es als Schweigen. Weil wir manchmal andere Dinge erwarten, weil wir andere Maßstäbe haben. Und da muss sich jetzt nicht jeder angesprochen fühlen, aber es ist eine allgemeine Tendenz in unserer Gesellschaft. Das, was uns sehr wichtig ist und was ein höchstes Gut auch darstellt in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, sind finanzielle Sicherheit, Gesundheit, Harmonie in Beziehung und Glück. Und bei den Pastoren auch noch Erfolg. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Dinge sind in sich alle nicht schlecht, die sind alle gut. Wünscht Gott uns auch. Aber es gibt eine Sache, die wünscht Gott sich noch mehr. Nämlich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und Jesus ähnlicher zu werden heißt nicht, erfolgreich zu sein, gesund zu sein, finanzielle Sicherheit zu haben und in glücklichen Beziehungen zu leben, sondern Jesus ähnlicher zu sein heißt, mit Gott leben zu können, auch wenn ich das nicht habe. Und es heißt nicht, dass Gott uns das nicht geben will, aber es heißt, dass es etwas gibt, was noch viel mehr wert ist als das. Denn im Himmel werde ich das alles nicht mehr brauchen. Das dürfen wir nicht vergessen oder verwechseln. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf das ausrichten, unsere Antenne ausrichten, auf das, was Gott wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass wir besser verstehen werden, was er redet. Da geht es darum, ihm ähnlicher zu werden. Er will seine Gedanken, seine Hoffnung in unser Herz hineinschreiben. Und ich glaube, dass wir dann feststellen werden, dass er nicht schweigt. Aber es gibt noch einen Gedanken, der Gott offensichtlich auch sehr wichtig ist. Und der steht dann in Vers 6. Da steht nämlich: O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Die Julia, unsere Jüngste, unser kleines Küken, hat Geburtstag gehabt letzte Woche, irgendwann im August. Und als wir aus dem Urlaub zurückkamen, das war so ungefähr 3 bis 2 Wochen vor dem Geburtstag, ging es darum, was sie sich wünscht. Also eigentlich geht es schon seit einem halben Jahr darum, was sie sich wünscht. Aber so, das war dann so die Endphase, ja, der Endspurt, wo es jetzt darum ging, ja, kommt es oder kommt es nicht. Und sie hat mir dann alle 2 Tage ungefähr erklärt, was ich jetzt als nächstes machen muss, damit ich das Geschenk besorgen kann, was sie haben möchte. Ja, sie hat mich also ständig erinnert. Das hat ihr auch keine Mühe gemacht. Das war ganz einfach. So, das ging sehr gut. Hat mir einen Plan gemacht. So, alles wunderbar. Hat mich ständig daran erinnert, weil sie es einfach haben wollte. Und weil sie sicher gehen wollte, dass ich ihr Papa das auch wirklich gebe. Was sie nicht wusste war, dass ich es schon, ich glaube, wir kamen aus dem Urlaub zurück und 2 Tage später hatte ich das Ding schon gekauft. Ja, das wusste sie nicht. Auch ein schönes Bild für das, wie Gott mit uns umgeht, ja, wo wir Gott in den Ohren legen und Gott hat die Sachen eigentlich schon längst besorgt und wartet auf den Zeitpunkt, wo er uns das geben kann. Genau, aber dieses Erinnern, war da halt auch drin, deswegen musste ich an diese Geschichte denken im Hinblick auf diesen Bibelvers. Dieses Erinnern war ihr total wichtig, damit ich es nicht vergesse. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, ist: Wir haben geklärt, dass Gott kein schlafender Riese ist und ich hoffe, ihr könnt mir da glauben, dass das wirklich nicht so ist. Aber ist Gott vielleicht vergesslich? Warum sagt die Bibel, wenn ich es jetzt mal einfach so wörtlich nehme, dass wir ihn ständig daran erinnern sollen und uns keine Ruhe gönnen sollen? Also genauso wie Gott sich keine Ruhe gönnt, ja, nicht tatenlos sein wird, genauso sollen wir uns keine Ruhe gönnen, steht da drin. Wir sollen nicht aufhören damit, Gott daran zu erinnern. Und mein gesunder Menschenverstand schaltet sich dann schon fast aus, wo ich denke, Gott weiß, was ich brauche, sagt Jesus auch. Ja, der weiß das, bevor ich das weiß, bevor ich das gesagt habe. Warum soll ich Gott da jetzt ständig dran erinnern? Der Punkt ist nicht der, dass Gott vergesslich ist. Also ich habe zum Beispiel Spaß daran gehabt, dass Julia mich immer dran erinnert hat. Ich hätte jetzt auch beleidigt sein können. Wie traust du mir das nicht zu, dass ich das alleine besorge? Böses Kind. Ja, nein, habe ich natürlich nicht gedacht. Ich hatte Spaß. Und ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass Gott nicht vergesslich ist. Aber er selbst beruft seine Kinder, seine Menschen dazu, ständig mit ihm im Kontakt zu sein über das, was er sowieso tun will. Darum geht's. Er hat beschlossen, was gut und was richtig ist für uns. Sein Wille steht fest in den Himmeln, steht irgendwo in dem Psalm. Ja, er weiß, was er will. Er sagt es auch hier, was er will. Und er sagt aber zu Israel und er sagt es auch indirekt zu uns, dass wir ihn ständig daran erinnern sollen, was er tun will. Ich werde dieses Bild im Kopf nicht los, dass da irgendein tüddeliger Greis durch die Gegend hoppelt und ständig vergisst, wo er seinen Schlüssel hingetan hat. Ja, aber das ist eben nicht Gott. Der Grund, warum wir ihn erinnern sollen, ist ein anderer. Der Grund ist der, dass er uns nach seinem Bilde geschaffen hat. Da komme ich jetzt wieder auf die Einleitung zurück. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Eigentlich. Und wenn Gott etwas will, dann heißt es auch, dass die Menschen, die sein Ebenbild sind, es auch wollen sollen. Und der Punkt ist der, dass wir Menschen oft was anderes wollen, als er will. oder aus anderen Motiven wollen, als er will. Wir wollen manchmal Dinge, die Gott uns eigentlich auch geben will, aus sehr selbstsüchtigen Motiven heraus, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Aber Gott möchte, dass wir so wollen, wie er will und dass wir das wollen, was er tun will. Deswegen geht es da nicht darum, es geht eigentlich beim Beten dann nicht um ihn. Beim Erinnern geht es nicht um ihn, sondern es geht um uns. Dass wir mit ihm auf einer Wellenlänge schwimmen. Dass wir dieselbe Frequenz haben und nicht zweifelnd, sondern auch zuversichtlich mit Gott immer wieder darüber im Gespräch sind und ihn daran erinnern, bitte mach das. Und das auch mit einer gewissen Vorfreude oder mit Dankbarkeit und all diesen Dingen, ja, wo Hoffnung mitschwingt. Nicht mit der Frage, wird es wohl wirklich passieren, ja, sondern wir sind seine Ebenbilder. Gott im Himmel hat beschlossen und wir als seine Ebenbilder spiegeln das hier auf der Erde wieder und sagen, ja, Gott, du wirst das tun. Es geht nicht um Tag oder Stunde, aber du wirst es tun. Und wir werden daran so lange festhalten, bis du es getan hast. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird Menschen von der Macht der Sünde befreien. Du wirst es tun. Ja? Und das kann man proklamierend ausdrücken, das kann man betend ausdrücken, bittend, das kann man dankend ausdrücken. Da bietet halt die Bibel eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Betont aber auch immer wieder die Dankbarkeit, dass wir da in der Dankbarkeit verharren sollen, wenn wir Gott bitten. Aber der Grund, warum wir ihn erinnern sollen, ist der, wir sind seine Ebenbilder und wir spiegeln das wieder, was Gott will. Und deswegen bleiben wir in dieser Zirkulation drin, ja, mit Gott. Wir schließen sozusagen einen Bund vom Himmel bis auf die Erde, indem wir dasselbe sagen. Wir sagen dasselbe, wir beten dasselbe, was Gott sagt. Gott befiehlt, wir beten. Gott entschließt sich, das ist vielleicht an der Stelle ein besseres Wort, Gott entschließt sich, etwas zu tun, wir beten, dass er es tut. Das ist die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und deswegen haben wir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Das ist so entscheidend für uns als Christen. Wenn es irgendetwas gibt, was zum Ausdruck bringt, was wirklich eine Kernkompetenz von uns oder eine Kerneigenschaft von uns als Christen ist, dann steckt es in diesem Vater unser mit drin. Die Beziehung und dann dieser Zusammenschluss mit dem, was Gott will. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Und das immer wieder. Und warum immer wieder? Nicht nur für uns, sondern auch, weil es notwendig ist, einen Gegenpol zu dem zu schaffen, was die Sünde in dieser Welt macht, was der Teufel in dieser Welt macht. Deswegen braucht es einen Gegenpol. Ja, und der liegt nicht darin, dass wir mit Plakaten durch die Gegend laufen, ist echt nicht meine Sache, sondern der Gegenpol liegt darin, dass wir an dem festhalten, was Gott gesagt hat, dass wir einen Bund mit ihm schließen, im Gebet, immer wieder, zu bestimmten Themen, zu bestimmten Gebetsanliegen und da drin bleiben. Und ich glaube, dass wir erleben werden, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Du hast es erlebt, ich habe es an vielen Stellen erlebt und trotzdem kenne ich, genauso wie ihr, Dinge in meinem Leben, wo ich denke, wann tust du es? Wo sich die Frage auftut, ist Gott ein schlafender Riese oder ist er vergesslich? Und ich glaube im Letzten, dass er das nicht ist, sondern dass er handeln will, dass er die Dinge tun will, die er beschlossen hat, ja, für die du auch betest. Wir werden vielleicht nicht, und das zeigt uns das Gebet um Krankheit manchmal, wir werden nicht immer all das hier auf der Erde erleben, worum wir gebeten haben. Manche Erfüllung kommt erst im Himmel. Ja, aber das gehört zum Leben mit Gott dazu. Und trotzdem will Gott uns hier schon so viel schenken. Und an der Stelle möchte ich uns einfach ermutigen, schweige nicht. Schweige nicht. Genauso wie Gott seine Hände nicht in den Schoß lässt, genauso ruft er uns zu und ich möchte uns das zusprechen, schweige nicht, wenn es um Dinge in deinem persönlichen Leben geht, wo du dir wünschst, dass Gott etwas tut. Schweige nicht. Ja, oder wenn es um deinen Hauskreis oder die Gemeinde oder die Stadt geht, schweige nicht. Weil Gott schweigt auch nicht. Gott ist auch nicht tatenlos. Der hat tierisch Bock darauf, mit dir zusammen, mit uns zusammen als Menschen, mit uns zusammen als Gemeinde, die Gegend hier zu rocken. Da hat der richtig Bock drauf, das glaube ich. Sonst wäre Jesus nicht Mensch geworden und hätte so viel für uns getan. Schweige nicht. Lasst uns beten so lange, bis Gottes Plan mehr und mehr und mehr sichtbar wird. Und ich frage mich oft, sowohl wegen Bottrop als auch überhaupt, ich meine, ich bin ja auch in der regionalen Verantwortung mit drin, und da frage ich mich oft, wie soll das alles gehen, was Gott da beschlossen hat und was ich jetzt noch nicht sehe? Und ehrlich gesagt, das meiste, was ich von Gott wahrnehme, ist, dass er Gebet betont. Und ich glaube, dass uns das als Gemeinde echt gut tun würde. Ja, wir beten schon, wir sind betend unterwegs, aber ich möchte uns doch diese Worte ganz stark irgendwie ins Herz hineinsprechen. Schweigt nicht. Lasst uns da dranbleiben, egal was es ist.